Leider steil, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, der 21. Januar 2023 und wir sind nach einer viel zu langen Pause endlich wieder da für die wenigen Menschen da draußen, die uns bislang gehört haben und für die noch viel wenigeren Menschen da draußen, die bislang unsere Bäcker waren. Ich begrüße euch recht herzlich zum großen Reunion-Podcast mit Wolfgang Walk, der im verschneiten Karlsruhe sitzt und das Headset aufhat und nach ein paar technischen Problemen nun hoffentlich bereitsteht, um mit mir zu podcasten. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Dennis, aber den Schnee, den kann ich dir leider nicht liefern.
Wieso nicht? Kein Schnee?
Weil den gibt es nur oben im Schwarzwald, den gibt es nicht unten in Karlsruhe.
Ach komm, ihr habt keinen Schnee?
Null.
Das ist ja irgendwie auch bitter.
Es war ein bisschen Schnee die Woche, so ein ganz klein bisschen, so ein Zentimeter, aber inzwischen ist der wieder komplett weg.
Also hier am Niederrhein schneit es ja, ich sag mal, naturgemäß eher selten, ne? Ja. Liegt einfach daran, dass wir hier keinen richtigen Winter haben, warum eigentlich, Wolfgang? Warum haben wir hier keinen richtigen Winter? Wir liegen zu tief.
Er liegt zu tief und ich meine, ich stamme ja selbst vom Niederrhein, bin ja selbst Düsseldorfer Jung. Und dann ist das natürlich die Sache mit der Westdrift und das ist halt fast Meeresklima, ne? Und da kommt die ganze schön durchs Meer vorgewärmte Luft rein, die im Winter dann maximal mal so 7-8 Grad kühl wird, die kommt bei euch rein. Und die wenigen stabilen Hochdrucklagen, die es im Winter bei uns noch gibt, die dann auch mal was die Berliner so hübsch als Russenpeitsche umschreiben, bis in den Westen Deutschlands treibt, die gibt's halt immer weniger. Was es möglicherweise vermehrt geben wird in den nächsten Jahren, ist durch die Schwäche des Jetstreams dann tatsächlich Kälteeinbrüche aus dem hohen Norden, die es auch früher ab und zu mal gab. Die werden dann aber in aller Regel kurzfristig sein, weil die mal kurz da rein wehen und dann auch wieder weg sind. Was hier Karlsruhe angeht, als ich nach Karlsruhe zog, das erste Mal in den, und wir sind übrigens schon direkt beim Thema, ne? Mehr oder weniger. In den frühen 80er Jahren, ja, du darfst gleich das Thema noch vorstellen. In den frühen 80er Jahren kam ich zuerst mal nach Karlsruhe und der erste Winter hier, der war direkt so knochenhart. Also ich erinnere mich an mehrere Wochen hintereinander, wo ich durch mindestens wadenhohen Schnee gestapft bin bei minus 15 Grad. Und das gibt's nicht mehr. Das ist vorbei.
Those days are gone. Those days are gone. Das muss man wohl schon, muss man wohl schon sagen. Vielleicht erstmal ganz kurz. Wir können ja jetzt hier nicht einfach so tun, als hätten wir gar kein halbes Jahr Pause gehabt zwischen unseren letzten beiden Podcasts. Ja. Wir wollen uns in aller Form dafür entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, obwohl wir ja wirklich, wir haben stark begonnen, Wolfgang. Wir haben jede Woche gepodcastet, manchmal sogar mehrere Folgen am Stück produziert. Wir hatten Sonderepisoden, wir hatten illustre Gäste. Der André Peschke war hier, der Jochen Gebauer. Ach, keine Ahnung. Also so viele Leute, die wir hier begrüßt haben in unserem Podcast. Und dann folgte einfach eine Dürreperiode, in der wir es nicht geschafft haben, uns wenigstens einmal pro Woche zu hören, zu sehen. Wir hatten auch privat in der Zeit keinen oder nur sehr wenig Kontakt. Wir haben uns zwar zwischendurch auf dem Laufenden gehalten über diverse Messenger-Kanäle, aber so richtig zum Laufen bekommen haben wir dieses Projekt nicht mehr. Und das tut mir wirklich leid, weil da eine Menge Leute draußen waren und hoffentlich immer noch draußen sind, die darauf gewartet haben, dass wir etwas produzieren. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen meine Schuld, weil ich eben durch den Jobwechsel, ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt, beziehungsweise angeschnitten, dass ich ja einen Jobwechsel plane und ihn nun auch vollzogen habe. Meine Zeit bei dieser Frankfurter Band ist abgelaufen und seit dem 1. Dezember bin ich in einer anderen Position, in einem anderen Unternehmen und mache dort Online-Marketing-Management und das ist einfach ein sehr, sehr cooler Job, der aber auch wahnsinnig viel Energie und Zeit kostet und ich habe mich nicht in der Lage gesehen, mich nebenbei noch mit diesem Podcast zu beschäftigen. Jetzt lichtet sich ein bisschen der Nebel des Neuen und ich bin bereit für diese Aufgaben und ich bin bereit für dieses Projekt und ich hoffe, dass wir es schaffen, uns wenigstens einmal pro Woche zusammenzusetzen, um über Themen zu sprechen, die uns beziehungsweise dir ganz besonders unter den Nägeln brennen. Das wäre mir ein Anliegen. Es hat immer großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das ist explizit kein Versprechen, aber es ist zumindest die Ansage eines hehren Versuches, das ganze Projekt leider steil wieder in Fahrt zu bringen. Und mal ein wenig aufs Gaspedal zu drücken, nachdem die alte Rostlaube ja jetzt hier fast zum Stillstand gekommen ist.
Ja, genau. Speaking of which, du arbeitest jetzt bei einer Firma, die namentlich sogar mit mir verwandt ist.
What?
Ist das nicht diese Hotelkette Van der Valk?
Van der Valk.
Na gut.
Ja, also deine Fähigkeit für schlechte, tieffliegende Scherze, die ist dir nach wie vor geblieben. Das erfreut mich
sehr. Ja, meine Kinder begründen damit auch immer, warum sie mich hassen.
Dadurch kann man ja gar nicht hassen.
Wo wir aber eben schon am Niederrhein waren. Lützerath. Das rheinische Bergbaugebiet. Mhm. Rheinische Kohlebergbau.
War da was? Ich meine,
das gehört so ein bisschen in der Presse. Ne? Ja. Also ein bisschen in der Presse. Die Lisa Neubauer war da. Und
Luisa, mein Freund, nicht Lisa.
Luisa, Entschuldigung. Und die Greta war da. Thünberg. Die Welt zu Besuch bei, nicht unbedingt Freunden, aber die Welt zu Besuch bei inzwischen abgerissener Infrastruktur in Form eines Dorfes. Und ich habe mir das mal alles so ein bisschen überlegt und ich habe gelesen, was so der Stand der Dinge ist, was den Klimawandel angeht und die Kohleverstromung und wie viel Budget wir überhaupt noch haben als Deutschland, unser 1,5-Grad-Ziel, das wir ja in einem international bindenden Vertrag anerkannt haben, dann auch einzuhalten. Und im Gegensatz zu vielen Leuten in den entsprechenden Foren ist es so, dass tatsächlich so gut wie jedes Land auf diesem Planeten dieses Ziel unterschrieben hat. Und die allermeisten Länder, wenn man guckt, auf dem Weg dahin weiter fortgeschritten sind als wir. Das heißt, wir sind irgendwo so im unteren Mittelfeld bis Abstiegszone tatsächlich. Wenn wir uns das also angucken und dann den Polizeiansatz anschauen und vor allem auch einige Umstände des Polizeiansatzes, über die zu sprechen ist, dann bin ich der Meinung, dass es ganz erhebliche Zweifel an der Legalität des Polizeieinsatzes gibt, an der Legalität des weiteren Braunkohletagebaus in der Bundesrepublik sowieso insgesamt und natürlich im rheinischen Abbaugebiet insgesamt. Und ich würde diesen ganzen Konflikt und diesen ganzen Komplex gerne ein bisschen näher beleuchten und ein paar Zusammenhänge herstellen, die ich so nicht viel lese. Und vielleicht gibt es ja gute Gründe, warum ich die nicht lese. Aber dann muss man sie mir mal erklären.
Fühl dich frei.
Wenn wir schon eine steile These wieder brauchen, die ganze Geschichte ist eigentlich illegal. Und zwar nicht von Seiten der Blockierer, sondern die haben eigentlich das Legale getan, nämlich etwas Illegales zu verhindern, sondern von Seiten der Staatsgewalt, von Seiten RWE.
Bitte roll das Feld doch einmal von hinten auf, Wolfgang. Also
ja, ich roll jetzt das Feld von hinten auf. Also.
Na warte, ich muss ganz kurz sagen, also weil du ja vorhin sagtest, Lützerath am Niederrhein und so, ich muss wirklich sagen, ich kannte dieses Dörflein überhaupt nicht. Also auch wenn es
nach dem. Das war auch ein ganz kleiner Weiler. Das ist ein ganz kleiner Weiler, da haben vielleicht 30 Leute gewohnt.
Genau, ich habe da mal die Google Maps Recherche angestellt, ist von meiner Haustür 40 Kilometer. Also im Grunde genommen ja wirklich um die Ecke. Um die Ecke, wie wir hier so schön sagen. Ja. Also räum mal das Feld von hinten auf, Wolfgang. Erklär uns mal, was sind die Hintergründe dieser Räumung? Was sind die Hintergründe dieses Braunkohletagebaus, der dort stattfinden soll? Was möchte die RWE? Und was wollten die, was wollten dort die Klimaaktivistinnen und Aktivisten eigentlich erreichen und welche Rolle spielen Politik und Polizei in der ganzen Angelegenheit?
Ja, also wenn wir das Ganze historisch betrachten, sind Braun- und Steinkohle die Bodenschätze, die es in Deutschland immer reichlich gegeben hat. Die Steinkohle ist inzwischen weitestgehend unwirtschaftlich geworden im Abbau. Das Ruhrgebiet ist ja letzten Endes auch kein, da gibt es eigentlich, ich glaube, es gibt inzwischen gar keine Zeche mehr, die noch läuft. Aber der Braunkohletagebau ist sowohl im Osten Deutschlands wie im Westen Deutschlands immer noch sehr stark. Und da reden wir eben, im Westen Deutschlands reden wir vom sogenannten rheinischen Kohlebergbau, Braunkohlegebiet, wo gigantische Braunkohle existiert nur oberirdisch. Sie ist nicht durch hohen Druck zur Steinkohle geworden. Das heißt, sie liegt sehr dicht unter der Oberfläche und wird dann also mit diesen gigantischen Schaufelbaggern, die inzwischen jeder gesehen haben dürfte, abgegraben. Und dazu muss natürlich alles, was oben drüber steht, muss weg. Und wir reden jetzt hier also nicht irgendwie von einem Gebiet von 7-8 Fußballfeldern, sondern wir reden hier von einem Gebiet von vielen Quadratkilometern. Ich glaube, in Deutschland sind insgesamt 1800 Quadratkilometer Fläche vom Braunkohletagebau betroffen. 1800 Quadratkilometer. So, das Problem, das wir jetzt haben, also an diesem Braunkohletage, an dieser Braunkohle und der Steinkohle, hat sich dann auch die Industrialisierung der Welt festgemacht, insbesondere auch Deutschlands. Deutschland hat auch sehr viel seine Kohle exportieren können. Die Energiesicherheit war natürlich vor allen Dingen in Zeiten, als rundherum in Deutschland noch feindesland war, eine wichtige Angelegenheit. Insofern ist da wahrscheinlich auch irgendwo eine gewisse emotionale Verbundenheit noch, zumindest in der älteren Generation, da. Und diese Braunkohle wird also weiter abgebaggert und wird auch weiter verfeuert. Steinkohle wird heutzutage importiert. Wir haben also nach wie vor Kraftwerke, die Braunkohle und Steinkohle verfeuern.
Was ja klimapolitisch schon mal höchst fragwürdig ist.
Genau, weil Braunkohle ist das Schlimmste, was du verfeuern kannst, gefolgt von der Steinkohle. Erdöl und Erdgas sind von der CO2-Belastung her pro Kilowattstunde, die du erreichst, nochmal wesentlich besser. Wesentlich besser. Dazu kommt, dass du ein Gas- oder Erdölkraftwerk auf 60-70% Energieeffizienz bekommst. Braunkohle, selbst die modernsten Kraftwerke, schaffen 45%. Das heißt, für jede Kilowattstunde musst du da mehr Zeug verbrennen. Signifikant mehr. Es ist also wirklich das Allerschlimmste, was es gibt fürs Klima. Und da wir uns eben über die ausbleibenden Winter oder die immer schwächer werdenden Winter und die immer heißer werdenden Sommer unterhalten haben, wir sehen die Auswirkungen. Inzwischen ist das also nicht mehr nur etwas, was man weiß aus der Mathematik, aus der Physik, aus der Klimatologie. So ist etwas, das man weltweit sieht. Das ist etwas, das man in Deutschland sieht. Das ist etwas, was wir täglich in den Nachrichten sehen. Das ist etwas, das Bundestagswahlen entscheidet. Ich denke, ohne die A-Flut und ohne den fatalen Aussetzer von Laschet dort vor Ort, als er Witzchen gerissen hat im Hintergrund, wäre wahrscheinlich Olaf Scholz heute nicht Bundeskanzler. Wir sehen also, der Klimawandel ist real und hat Folgen. Die meisten dieser Folgen, die allermeisten, sind fatal und grausam, vor allem für die Menschen in den Gebieten der Erde, die, wenn wir das nicht auf 1,5 Grad beschränken, ihre Lebensgrundlage vollständig verlieren werden und zur Flucht gezwungen werden. Und das ist je nachdem, wie stark es uns nicht gelingt, dem Einhalt zu gebieten, werden also bis zu 2 Milliarden Menschen an Orten leben, die durch die Klimakatastrophe unbewohnbar werden. Dazu kommen die vielen, vielen Menschen in Küstenstädten, die sich irgendwas einfallen lassen werden, wenn der Meeresspiegel um mehrere Meter steigt. Das ist zwar jetzt eine langfristige Sache, das passiert nicht bis 2040, 2050, dass der so steigt. Da lässt sich also langfristig, aber es ist natürlich etwas, das enorme Kosten verursachen wird. Eine Stadt auf Stelzen zu stellen oder weiter ins Hinterland zu verlegen komplett, ist halt eine super teure Sache. Aber wie gesagt, bis zu 2 Milliarden Menschen werden vollständig ihre Lebensgrundlagen verlieren. Wenn diese 2 Milliarden Menschen, und zwar bis 2050, 2060 dann, wenn diese Menschen sich innerhalb dieser doch relativ, wir reden hier von einer Generation, innerhalb dieser einen Generation auf die Flucht machen, können wir uns ausrechnen, dass von den Zivilisationsgrundlagen, die wir haben, das heißt ein halbwegs funktionierender Gesellschaftsvertrag, demokratische Strukturen und so weiter, nicht allzu viel übrig bleiben wird.
Ja, bis hierhin echt totally agree, ne? Also da gibt es nichts, was ich eigentlich dem entgegenhalten könnte.
So, und wenn wir uns jetzt überlegen, dass genau das vom Bundesverfassungsgericht auch schon adressiert wurde, indem das Bundesverfassungsgericht ganz klar gemacht hat, dass der Artikel 20a des Grundgesetzes sich auch auf die Einhaltung von Klimazielen bezieht. Das heißt also, Leben und Gesundheit sind geschützt vom Grundgesetz. Das gilt aber nicht nur für die Menschen, die heute leben und für die heutige Gesundheit. Das gilt auch langfristig in die Zukunft im Grundgesetz. Das ist eindeutig festgelegt. Das war ein Urteil des Verfassungsgerichts. Moment, das muss ich jetzt hier nochmal, ich glaube 14. März 2021, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Durch meinen kleinen Systemausfall eben sind mir alle offenen Fenster kaputt gegangen. Deshalb weiß ich das jetzt gerade nicht. Ich muss nochmal kurz nachschauen, aber das geht schnell. 24. März war es. So. Und da wurde eindeutig festgelegt, und das Bundesverfassungsgericht hat das auch nochmal in Leitsätze gefasst. Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz schließt den Schutz vor Beeinträchtigung grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein. Das heißt, der Schutz vor Umweltbelastung ist eingeschlossen, gleich von wem und durch welche Umstände sie drohen. Die aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen. So, damit also das Erste. Wir können uns nicht heute hinstellen und sagen, im Augenblick ist ja noch alles prima, deshalb müssen wir nichts machen, sondern wir müssen in der Gesetzgebung als Land, der Bundestag, die Bundesregierung sind verpflichtet, das zu tun, die Lebensgrundlagen künftiger Generationen beschützen.
Soweit so gut. Das bedeutet ja eigentlich erstmal, wenn ich das Ganze irgendwie intellektuell verarbeite, dass die Aktion der Klimaaktivistinnen und Aktivisten dort grundsätzlich erstmal gerechtfertigt ist, weil deren Ziel eigentlich eine vom Grundgesetz garantierte, ja, wie soll ich sagen, also das ist erstmal, dass es nichts Illegales war, was dort passiert ist.
Das alleine begründet jetzt noch keine Legalität, aber offensichtlich gibt es hier streitende Rechtsgüter. Da gibt es auf der einen Seite natürlich das Recht, sowieso das Recht, seine Meinung zu äußern. Es gibt ein Recht auf, nicht Widerstand, das ist das falsche Wort, zivilen Ungehorsam.
Ja, ziviler also, Ungehorsam. Ne?
Solche Dinge, ja, das heißt nicht alles, es kann eine Nötigung legalisieren sozusagen, beziehungsweise es hebt dann den Straftatbestand der Nötigung auf. Da gibt es auch entsprechende Gesetze. Aber es geht, das mit den Leitsätzen geht weiter und ich will das ein bisschen ausführlicher vorlesen, damit auch klar ist, und was wir überhaupt lang diskutieren. Artikel 20a Grundgesetz verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Der ist extra beigefügt worden. Das ist ein Nachtrag. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutralität. Das heißt, man kann nicht argumentieren, ja, da steht Klimaschutz, aber das heißt nicht Klimaneutralität. Doch, es heißt Klimaneutralität. Ja? Artikel 20a Grundgesetz genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen. Das heißt, da sind diese streitenden Rechtsgüter. Ja? Sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. Das heißt also beispielsweise die Verträge von RWE, die die haben zum Abbau der Braunkohle, das sind durchaus auch verfassungsrechtlich schützenswerte Güter und da muss eben Güterausgleich geschaffen werden. Das heißt, wenn wir davon reden, die dürfen das nicht mehr abbaggern, dann muss es einen entsprechenden Ausgleich geben, eine entsprechende Zahlung. Dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots, steht aber jetzt noch in derselben Leitsatz, in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu. Das heißt, die Priorität Klimaschutz steigt gegenüber anderen Rechtsgütern. Ja, laut Bundesverfassungsgericht. Es geht weiter. Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge, schließt sie durch Artikel 20a Grundgesetz dem Gesetzgeber auch zugunsten künftiger Generationen aufgegebene besondere Sorgfaltspflicht ein, bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Das heißt, wir brauchen keinen wasserdichten Beweis. Wenn, wie jetzt, 99,8% aller Klimatologen, aller Menschen, die sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt sind, der gleichen Meinung sind, nämlich dass der menschgemachte Klimawandel entsprechende Folgen hat, dann ist das lang und schmutzig ausreichend, um die Bundesregierung zu verpflichten, zu handeln. Und sie hat ja auch gehandelt. Kommen wir noch zu. Als Klimaschutzgebot hat Artikel 20a Grundgesetz eine internationale Dimension. Der nationale Klimaschutzverpflichtung steht nicht entgegen, nicht, dass der globale Charakter von Klima und Erderwärmung eine Lösung der Probleme des Klimawandels durch einen Staat allein ausschließt. Das schlägt also allen diesen Fuzzis das Argument aus der Hand, die sagen, Deutschland allein kann das ja eh nicht machen. Und nochmal, wie gesagt, Deutschland ist, wenn man sich anguckt, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, im unteren Mittelfeld bzw. in der Abstiegszone beim Klimaschutz. Ja, also das Argument, die anderen, China und so weiter, China tut deutlich mehr im Verhältnis.
Ist das auch so? Also das sind zum Beispiel auch Fakten, die mir noch nicht bekannt waren. Ne?
Ja. Also Doch. Es gibt ein Buch, Autor habe ich jetzt vergessen, Titel weiß ich aber noch, Der Weltuntergang fällt aus, da sind lauter belastbare Zahlen drin dazu. Tatsache ist, dass Deutschland war mal relativ weit vorne, dann kam leider Merkel an die Regierung. Und damit wurde der Klimaschutz in Deutschland abgeblasen.
Okay.
Das Klimaschutzgebot verlangt vom Staat international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des Klimas. Das heißt, wir müssen unseren Einfluss in der Welt geltend machen, auch in der Welt das Klima zu schützen. Dazu sind wir verpflichtet, ist unsere Bundesregierung verpflichtet. Und verpflichtet, im Rahmen internationaler Abstimmung auf Klimaschutz hinzuwirken. Der Staat kann sich seiner Verantwortung nicht durch den Hinweis auf die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten entziehen. Das Argument ist also hier mal höchstrichterlich erledigt. So, D, der Leitsätze. In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrags und seiner Konkretisierungsprärogative, das bedeutet eigentlich nichts anderes als, es reicht nicht, wenn der Staat sagt, wir schützen das Klima, sondern er muss tatsächlich was tun. Ganz konkret. Hat der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des Artikel 20a GG Grundgesetz aktuell verfassungsrechtlich zulässig dahingegen bestimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Das heißt, grundgesetzlich durchs Verfassungsgericht ist festgelegt, es muss deutlich unter 2 Grad als Ziel angenommen werden. Das heißt, 1,9 geht nicht. Und 1,8 wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen also mindestens mal bei 1,75 landen. Ja, und dann möglichst dicht an 1,5 oder sogar unter 1,5. Wir kommen hinterher zu, wie es da aussieht. Artikel 20a Grundgesetz ist eine justiziable Rechtsnorm, die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden soll. Das heißt, hier wird eigentlich nur festgestellt, das ist nicht irgend so ein Pusteblumenartikel, der da im Grundgesetz steht, sondern der hat konkrete politische Wirkung. Ja? Die Vereinbarkeit, dann Leitsatz Nummer 3, die Vereinbarkeit mit Artikel 20a Grundgesetz ist Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung staatlicher Eingriffe in die Grundrechte. Ja, das heißt, wenn ein Grundrecht eingeschränkt wird, aufgrund Artikel 20a GG, dann muss das auch mit diesem Artikel 20a vereinbar sein. Das ist auch wieder so ein juristisches Prinzip. Ich kann so nicht sagen, ja, wegen Klimaschutz verpflichten wir jetzt jeden Kohleofen zu installieren. Das geht nicht, weil das wäre unvereinbar mit Artikel 20 AGG. Unten Eingriff in Freiheitsrecht. Nummer 4. Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundgerechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Das heißt, ihr seid verpflichtet, auch für künftige Generationen zu garantieren, dass dieselben Freiheitsrechte, die jetzt gelten, auch dann noch gelten können. Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale, also über die Zeit hinweg wirksame Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Artikel 20 AGG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. Bedeutet, ihr könnt nicht jetzt fleißig Treibhausgas in die Luft blasen und dann irgendwann sagen, jetzt war es zu viel und jetzt muss die nächste Generation alles auf einen Schlag einsparen.
Ganz kurz noch eben zu dem Punkt davor, weil du ja sagtest, dass sozusagen auch noch gewährleistet sein muss, dass künftige Generationen die gleichen Freiheitsrechte genießen können wie die jetzige oder unsere oder die Generation vor uns. Das ist ja meines Wissens nach auch exakt das, was zum Beispiel Luisa Neubauer in ihren Interviews immer wieder sozusagen anprangert, dass es, wenn es so weitergeht, sozusagen gar nicht gewährleistet sein kann, dass künftige Generationen die gleichen Freiheitsrechte, wie wir sie jetzt kennen, genießen können, weil aufgrund der dort wahrscheinlich dann vorherrschenden Klimanotstände es zu drastischen Freiheitseinschränkungen kommen wird, wenn wir jetzt nicht maßgeblich etwas ändern. Also sozusagen, man müsste jetzt, das ist glaube ich ihr Anliegen, Freiheitsrechte ein wenig beschneiden, um sie für die Zukunft garantieren zu können.
Genau, und diese Freiheitsrechte, die wir da jetzt beschneiden müssen, sind tatsächlich nur Freiheitsrechte, die sagen, alles klar, wenn du dir ein Auto mit Verbrenner kaufst, beispielsweise, dann wird das 50% teurer, als wenn du ein Auto mit E-Motor kaufst. So ein Gesetz könnte man jetzt erlassen. Ja, das heißt, eine klare Marktsteuerung in Hinrichtung E-Motoren, die aus Gründen, über die wir auch noch reden können, nicht unbedingt müssen, aktuell gar nicht so viel helfen würde, weil wir im Augenblick nicht genügend Strom dafür produzieren. Das ist aber tatsächlich ein temporäres Problem eines Ausbaus der Windenergie, der Solarenergie und anderer
fossiler Energieträger. Ganz kurz, aber weil Strommotoren immer so als die Heizbringer dargestellt werden, was ist mit der Batterieherstellung und Nickel, Kobalt, was weiß ich, seltene Erden?
Also erstens gibt es da längst Batterien, die auf andere Stoffe hinauslaufen, die nämlich auf Silizium, und Silizium ist überall, wirklich buchstäblich überall, einer der häufigsten Stoffe. Zweitens, wenn du eine so eine Batterie hergestellt hast, kannst du, wenn du sie hinterher eindampfst wieder, also wenn sie kaputt geht, kannst du, was diese Kobalt und Nickel angeht, das kannst du zu nahezu 100%, also weit über 99,5% kannst du das recyceln. Das heißt, wir reden hier von Stoffen, die man einmal aus der Erde holt, einmal, und irgendwann mal hat man davon mehr oder weniger genug, und dann muss man nur sehr wenig davon aus der Erde holen überhaupt, und der Rest läuft über Recyclingmechaniken, während man Erdöl und Erdgas immer wieder aus dem Boden holen muss und auch Kohle, und dann verbrennt man die und dann sind die Atmosphäre, heizen den Planeten auf und dann holt man weiteres Erdöl aus dem Ding.
Ja? Nee, ist schon klar, ich wollte nur noch mal darauf hinaus, weil es ja immer wieder auch als Argument E-Auto-Gegner kommt, ne? Dass man sozusagen mit der Gewinnung der Stoffe für die Batterieherstellung halt dem Planeten nichts Gutes tut und die Menschen dort bei der Gewinnung halt auch ausgebeutet werden, was sicherlich auch stimmt zu einem gewissen Grad.
Was natürlich stimmt, was aber gerne übersieht, dass wir auch für die jetzigen Rohstoffe, die in einem Auto verbraten werden, auch sehr viel Nickel und Kobalt brauchen. Mhm. Und Aluminium, vor allen Dingen Aluminium. Und das ist auch nicht nett, Aluminium, überhaupt nicht. Mhm. Bauxitproduktion ist eine der giftigsten und umweltschädlichsten Produktionen auf diesem Planeten. Und wo findet es statt? Irgendwo in Afrika, größtenteils. Ja, da wird ein Land, dessen Namen mir jetzt auch entgangen ist, das ist einer der Hauptbauxitproduzenten. Und dieses Land ist auch nicht eine nette Demokratie, wo alle Menschen wie in Norwegen dann jetzt am Bauxit reich geworden sind, sondern das verteilt sich auf sehr wenige, was da an Wohlstand in dem Land hängen geblieben ist. Auch Aluminium kann man aber zu 100% recyceln. Ja, und natürlich ist das nochmal eine ganz andere Baustelle, unter welchen Bedingungen irgendwo etwas abgebaut und produziert wird. Auch da können wir als internationale Gemeinschaft einiges leisten, damit das besser wird. Ja, was die Ressourcenbilanz eines Verbrenners aber gegen ein E-Auto angeht, da kann es keine zwei Meinungen geben, die begründet sind. Da ist eine Meinung begründet und die andere nicht.
Okay, weiter im Text.
Weiter im Text. Wo waren wir? Genau. Das heißt, es gibt einmal den subjektivrechtlichen Schutz, das als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Artikel 20 AGG aufgegebenen Treibhausminderungslast in die Zukunft. Sprich, uns egal, die Jungen sollen später mal zahlen. Und dann geht's weiter, auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Artikel 20 GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchen Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten. Das heißt, man muss die Nutzbarkeit bestimmter Ressourcen so anlegen und den Nutzen so anlegen, dass die Nutzbarkeit erhalten bleibt. Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und Planungssicherheit vermitteln. Sprich, wir brauchen eine Gesetzesgrundlage, die jetzt nicht sagt, ja, wir sparen jetzt mal so ein bisschen ein und in 5 Jahren gucken wir mal, wie es weitergehen soll. Und genau das, und das hat dieses Urteil dann auch letzten Endes ergeben. Das war das alte Klimaschutzgesetz von 2019, das war noch unter der Merkel-Regierung. Dagegen war geklagt worden, und das ist in Teilen, für nämlich die Teile, die den Schutz des Klimas nach 2030 regeln sollten, ist das für unwirksam erklärt und verfassungswidrig erklärt worden, weil genau das vorlag. Da hat man sich etwas wolkig verhalten, und haben sie gesagt, nee, da müsst ihr schon konkret nachlegen. Der letzte Punkt der Leitlinien heißt dann, der Gesetzgeber muss die erforderlichen Regelungen zur Größe der für bestimmte Zeiträume insgesamt zugelassenen Emissionsmengen selbst treffen. Eine schlichte Parlamentsbeteiligung durch Zustimmung des Bundestags zu Verordnungen der Bundesregierung kann ein Gesetzgebungsverfahren bei der Regelung zulässiger Emissionsmengen nicht ersetzen. Das heißt, wir brauchen ein Gesetz, da kann ich einfach die Bundesregierung hingehen und irgendwelche Verordnungen erlassen. Ja? Weil hier gerade die besondere Öffentlichkeitsfunktion des Gesetzgebungsverfahrens Grund für die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen ist. Zwar kann eine gesetzliche Fixierung in Rechtsbereichen, die ständig neuer Entwicklung und Erkenntnis unterworfen sind, dem Grundrechtsschutz auch abträglich sein. Der dort tragende Gedanke dynamischen Grundrechtsschutzes kann dem Gesetzgebungserfordernis hier aber nicht entgegengehalten werden. Das heißt, der Umstand, dass sich da ständig neue Sachen ergeben, ständig neue Ergebnisse, auch wissenschaftlich, kann nicht bedeuten, dass wir sagen, wir können das Ganze ja gar nicht schützen. Und deshalb machen wir es auch nicht. Die Herausforderung liegt nicht zum Schutz der Grundrechte.
Natürlich dann sehr theoretisch alles jetzt.
Ne? Ja klar, das natürlich, also, wollten sie, genau, die haben ja gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht, was 2030 ist. Und deshalb sagt, nee, ihr müsst jetzt die Ziele festlegen. Und wenn ihr später daran was ändert, müsst ihr das damit begründen, dass sich was geändert hat. Und dann kann man sehen. Aber jetzt legt ihr erstmal fest. So, gut. Soweit das. Jetzt ist natürlich damit noch nicht festgelegt, warum das jetzt illegal sein sollte, einfach weiter Braunkohle abzubauen, weil es kann ja sein, dass man sich nach wie vor innerhalb der Emissionsziele bewegt, die festgelegt worden sind. Tatsache ist aber, es waren Emissionsziele festgelegt bis Ende 2022. Das war der erste Schritt. Und die wurden, und jetzt sind wir fair, auch wegen des Krieges, eigentlich sind wir die ganze Zeit fair, die wurden auch wegen des Krieges massiv gerissen. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder einen Teil der Last, der eigentlich jetzt schon abgebaut sein sollte, den haben wir jetzt wieder in eine unbestimmte Zukunft verschoben, wo er dann abgebaut wird. Ja? Wie gesagt, den Politikern heute da die Schuld zuzuschieben, wäre sehr unfair. Für mich liegt der schwarze Peter ganz klar, und dagegen lässt sich kaum argumentieren, bei der Merkel-Regierung, bei 16 Jahren. Und da waren dann außer den Grünen und den Linken alle beteiligt. Und der AfD, aber die AfD will ja mehr CO2. Die will ja alles, was irgendwie Klimaschutz zu verbieten. Ich weiß nicht, sind die so geil darauf, dann an der Grenze 100.000 von Flüchtlingen zu erschießen oder was? Keine Ahnung. Ja,
ich habe keine Erklärung für die Geisteshaltung der AfD, und ich habe auch aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Das macht dann ja nur da unglücklich. Da waren also
CDU, CSU, SPD und FDP beteiligt. Wir waren eigentlich wirklich auf einem guten Weg. Wir waren 2005 auf einem guten Weg. Wir hatten 2005 hatten wir den Atomausstieg geregelt schon gehabt. Da hatten wir schon einmal schon einen Atomausstieg geregelt gehabt. Den hat die Merkel dann 2011 wieder eingedampft. Ja? Nein, das war vor Fukushima. Ein halbes Jahr vor Fukushima hat sie den Atomkompromiss, der damals unter Minister Trittin ausgehandelt worden war und der in trockenen Tüchern war, hat sie ihn wieder einkassiert. Und dann kam Fukushima und dann hat sie.
Weil nach Fukushima war doch dann irgendwie so ein Turnaround, ne?
Wieder reingemacht, aber dann haben natürlich die Kraftwerksbetreiber gesagt, so geht's nicht. Und haben die Bundesrepublik wieder auf mehrere Milliarden Schadensersatz verklagt und haben die auch bekommen. Ja, das heißt, dieser sechsmonatige Ausflug der Merkel-Regierung, wo sie mal kurz wieder auf Atomkraft setzen wollten, hat unser Land mehrere Milliarden Euro gekostet. Für nichts. Dafür, dass jetzt immer noch, wir wären 2021 aus der Atomkraft draußen gewesen. Ganz geregelt, völlig normal, alles war geregelt, die Industrie hatte zugestimmt, alle hatten zugestimmt, das war Gesetz, das war durch den Bundesrat durch, das war, alle hatten zugestimmt. War völlig
unbekannt. Wie grün ist eigentlich die Atomenergie? Also wenn man jetzt mal sozusagen die atomaren Gefahren außen vor lässt, was man natürlich nicht kann, das ist mir schon klar, man kann diese Gefahren nicht außen vor lassen, dafür sind die einem, dem Prozess der Energiegewinnung da wahrscheinlich zu inhärentes Problem. Aber ich sag mal, wie grün ist denn ansonsten die Gewinnung der Energie durch Atomkraft?
Das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich aufmachen sollen, das Fass. Also ich sag nur ein paar Schlagworte. Das Zeug strahlt weit über 100.000 Jahre so stark, dass Menschen nicht in die Nähe kommen sollten. 100.000 Jahre, da waren wir noch tief in der Steinzeit und waren den Neandertaler noch nicht begegnet. Ja, das war, also da gab es noch keinen Homo sapiens auf dem Planeten, der schon Neandertaler-Gene in sich aufgenommen hatte. Inzwischen,
ja, okay, alles klar.
Inzwischen haben wir das alle, ja. Und bis dahin ist das Zeug so hart strahlend, dass es Menschen ziemlich unmittelbar töten würde, wenn man damit keine Nähe kommt.
Also es ist keine gute Idee, an dieser Technologie
Es gibt bis heute keine tatsächliche Technologie, die irgendwie überprüft ist und so weiter, wie man das Zeug künstlich bearbeiten könnte, dass diese harte Strahlung weg ist. Es gibt keine geologischen Strukturen, wo man weiß, dass sie sicher aufbewahrt werden können. Es gibt schon gar keine Behältnisse, die wir erstellen können, in denen das sicher aufbewahrt werden kann. Uran, weißt du, wer der größte Uranproduzent des Planeten ist, mit weitem Abstand? Und wo das meiste Uran herkommt?
I don't know.
Frag mal Herrn Putin.
Okay, gut, ich hätte es mir denken können.
Ja. Ja. Und dann hatten wir die Sache mit dem Kühlwasser bei steigenden Temperaturen. In Frankreich sind relativ viele Atomkraftwerke abgeschaltet worden, jetzt weil Kühlwasser fehlte. Das kann dann auch noch sehr gefährlich werden. Wir sehen jetzt auch, was in Kriegsszenarien passiert. Da laufen wir die ganze Zeit auf der Rasierklinge mit einem
weiteren. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, ne? Dass da Krieg geführt wird an Orten, wo, keine Ahnung, eine Luftlinie wahrscheinlich ein Kilometer oder weniger ein Atomkraftwerk steht.
Also 1977, 78 haben sie uns vorgerechnet, dass bei sämtlichen Atomkraftwerken der Welt maximal alle 10.000 Jahre mal ein Atomkraftwerk in die Luft geht. 1979 ist das erste in die Luft gegangen, 1986 das zweite und Fukushima 2012 war das dritte. Wie gesagt,
spricht da, würde ich sagen, gegen diese These.
Das spricht gegen diese These. So, und mehr will ich zur Atomkraft jetzt auch gar nicht sagen, weil es gäbe Möglichkeiten, aber das kommt alles viel zu spät. Also wir können unsere jetzigen Probleme nicht mehr mit der Atomkraft besiegen. Gehen wir mal wieder zurück und sagen, alles klar, jetzt hat ja die Bundesregierung 2019, noch unter Merkel, hat dieses Klimaschutzgesetz dann verabschiedet. Bundesverfassungsgericht am 24. März 2021 sagte, nee, so geht es nicht, in Teilen verfassungswidrig. Daraufhin wurde es dann schon unter Regierung Scholz relativ schnell abgedatet. Es wurden also so erstmal die Klimaziele für bis 2030 wurden verschärft um 10%. Und dann wurden auch die bis zum kompletten Ausstieg bis zur Klimaneutralität 2045 wurden die Ziele festgelegt. So, ich habe nirgendwo eine Zahl gefunden, wo wir dann landen, bei welchem Prozent der Klima und ob wir irgendwie unser Budget damit tatsächlich, und da ist mir leider die Zeit ein bisschen ausgegangen zum Recherchieren, aber eins weiß ich sicher, wir landen ja nicht bei 1,5%. Ganz sicher nicht, weil dieser Tage ist eine Studie herausgekommen der Europa-Universität Flensburg, wo sie vorrechnen, dass wenn wir 1,5 Grad überhaupt halten wollen und das auch nur noch mit einer Zweidrittel Wahrscheinlichkeit, der Braunkohletagebau in Deutschland heute stoppen muss. Heute. Ja, beziehungsweise eigentlich hätte er schon längst stoppen sollen. Jetzt wird aber eben nicht nur weiter gebaggert, sondern es wird der Braunkohletagebau bis 2030 in NRW und bis 2038 im Osten Deutschlands weiter betrieben. Die wollen da zwar auch früher raus angeblich, aber wir sprechen hier von 15 Jahren Zeithorizont für den Braunkohletagebau in Deutschland, der massiv umweltzerstörend ist, massiv, für den lustigerweise, da muss man wirklich sagen, da wird schon wieder lustig, jetzt in Lützerath 8 Windkraftanlagen niedergerissen wurden. Ja, also um den dreckigsten Strom der Welt zu produzieren, haben wir 8 Kraftwerke, die den saubersten Strom der Welt produzieren, abgerissen. Ein weiteres Dorf abgerissen wurde, wobei man sagen muss, das ist ja schon ein Ergebnis des Kohlekompromisses der CDU, der schwarz-grünen Regierung in NRW, die gesagt hat, die verkürzen das bis 2030. Und dafür wird aber nur noch ein Dorf abgerissen und nicht mehr 5. Ja, das ist der Kompromiss, den die Grünen da erreicht haben. Wobei ich natürlich dem Herrn Wüst sofort zutraue, aber sofort, sobald er die Grünen in der Regierung nicht mehr benötigt, das auch wieder aufzukündigen und dann zu sagen, nee, wir baggern bis 2038 weiter, weil Tatsache ist aber, wenn man das, die Leitsätze des Bundesverfassungsgerichtsurteils nimmt und die jetzige Situation darauf anwendet, muss man feststellen, dass dieser Braunkohletagebau gegen diese Leitsätze schon seit geraumer Zeit verstößt. Weil generationsübergreifend faire Klimapolitik damit jeden Tag unwahrscheinlich und unmöglich wird. Und insofern, jetzt hat RWE, hat glaube ich gestern kundgetan, sie wollen also jeden einzelnen dieser Blockierer verklagen auf Schadensersatz. Zu befürchten ist, dass sie damit recht bekommen. Aber es muss eins klar sein, das Klimaschutzgesetz und seine, vor allen Dingen seine praktische Anwendung ist verfassungswidrig, ganz offensichtlich, verfassungswidrig nach den Leitsätzen des Bundesverfassungsgerichts, nach den eigenen Leitsätzen. Nun ist das meine persönliche Bewertung hier, der Daten, die ich gefunden habe. Es kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht das anders bewerten würde. Das hat ja manchmal auch ein bisschen seltsame Urteile und biegt dann gerne eine Realität, eine Rechtsrealität auch schon mal zurecht. Beispielsweise, als sie festgestellt haben, ja, das ist der das Existenzminimum, das für ein würdiges Leben in Deutschland notwendig ist, darf trotzdem immer noch unterschritten werden in der staatlichen Förderung, wenn die Leute nicht arbeiten wollen. Ja, und das verstößt für mich.
Erstjungsgeschehen bei dem Urteil zum Bürgergeld, beziehungsweise Debatten rund ums Bürgergeld.
Genau, da gab es so ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo die gesagt haben, unter bestimmten Umständen darf da immer noch eingegriffen werden in das Existenzminimum, obwohl Artikel 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, die haben schon immer auch noch einen realpolitischen Hintergrund und keinen rein juristischen, den sie dann da sehen. Den muss man immer mit einberechnen. Und dann, damit kommen wir dann zu Monstern wie RWE. Und dem, was da passiert ist und was für mich den Polizeieinsatz, sagen wir es mal so, an einer bestimmten Stelle hat mein Faschismusalarm wieder zugeschlagen. Nicht, dass ich glaube, dass Deutschland auf dem Weg in einen Faschismus ist, das glaube ich nicht. Aber wir hatten ja mal diese 14 Kennzeichen des Faschismus, die sind wir ja mal in 2 Sendungen durchgegangen. Das war ja eine lange Diskussion. Und die Verquickung staatlicher Hoheitsaufgaben mit privatwirtschaftlichen Interessen ist eines dieser Kennzeichen.
Und wenn ich dann weiß, spielt ein bisschen darauf an, dass die Lützerater dass Klimaaktivisten dort mit RWE-Bussen weggekarrt worden sind.
Und die Polizei hat diese RWE-Busse nicht etwa beschlagnahmt oder sowas, ja? Nach dem Motto, wir brauchen die jetzt. Die haben dafür Miete gezahlt oder zahlen dafür Miete. Die wurden bei RWE angemietet, da hat RWE noch Geld dran verdient.
Eigentlich ein Skandal?
Das ist ein Skandal. Da muss doch ein Innenminister sofort zurücktreten. Und die entsprechenden Polizeioffiziere, Präsidenten und wie sie alle heißen.
Das haben es Ministerinnen und Minister ja jetzt nicht so mit dem Rücktritt, ne? Also, wenn man die dann nicht aus dem Amt prügelt, geht ja keiner freiwillig.
Also, das ist so etwa wie was weiß ich nicht. Hier setzen sich 2 Leute bei mir in den Vorgarten und sagen, wir gehen nicht mehr weg. Dann rufe ich die Polizei und dann kommt die Polizei und trägt die aber nicht raus und verhandelt erst und ich verkaufe in der Zeit der Polizei Kaffee und Brötchen und so weiter und mache noch Geld damit. Ja, und das zahlt dann eben nicht der einzelne Polizist privat, sondern die Polizei. Ja, aus dem Budget der Polizei. Ja, das ist eine Quersubventionierung von RWE durch das Budget der Polizei.
Jetzt hat man darüber in den Medien relativ wenig gelesen, weil die Medien eher, wie soll ich sagen, eher damit beschäftigt waren, über die Krawalle, die auf beiden Seiten stattgefunden hat, zu berichten. Nicht über das, was sozusagen dort...
Ja, natürlich. Diese Schlammschlacht, das waren die spektakulären Bilder und das war ja irgendwie auch lustig von außen.
Das war literally eine Schlammschlacht.
Ja, das war literally eine Schlammschlacht. Aber es ist festzustellen, die Leute, die da demonstriert haben, die da blockiert haben, genauso wie die Leute, die sich auf die Straßen kleben und so weiter. Was die letzten Endes tun, ist, dass sie die Bundesrepublik auffordern, sich ans Grundgesetz zu halten und an ihre internationalen Verpflichtungen. Was die Bundesrepublik aktuell nachweislich nicht ausreichend tut.
Ja, also ja?
Ganz kurz. Wissenschaftlich nachweislich nicht
tut. Ja, ist richtig. Ja. Bei den Klimaaktivisten in Lützerath gebe ich dir auch vollkommen recht. Bei den Klimaklebern, wenn man sie so etwas, wie soll ich sagen, etwas infantil nennen möchte, deren Ziele sind mir natürlich auch klar, die sind auch ehrenvoll, deren Methoden finde ich allerdings, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge wert.
Das ist wirklich eine eigene Folge wert, weil da gibt es sehr interessante Untersuchungen, wie solche Bewegungen arbeiten, nämlich sehr häufig mit einem legalen Arm und einem, das wäre hier jetzt Fridays for Future, und einem Arm, der hart an der Grenze der Legalität oder sogar innerhalb der Illegalität teilweise arbeitet und dadurch die Akzeptanz für den legalen Arm erhöht. Und das ist
Das ist eine steile These.
Das ist ein nachgewiesener Effekt. Das ist tatsächlich ein wissenschaftlich nachgewiesener Effekt. Das war in Indien so, gab's Gandhi und dann gab's die Leute, die auf der eher gewalttätigen Ebene gearbeitet haben, die Gandhi dann als die Lösung haben erscheinen lassen, als ich sage nur Malcolm X und Martin Luther King mit der legale Arm, Malcolm X der etwas gewalttätigere, die Black Panther und so weiter, dann die durchaus als auch nach heutigen Maßstäben als terroristische Gesellschaft Vereinigung gelten könnten, die aber dadurch die Bürgerrechtsbewegung eines Martin Luther King letzten Endes nicht nur die Autorität, nicht nur die Legalität gegeben haben, sondern auch die Autorität. Und diese Klammerbewegung, die ist bei fast allen erfolgreichen Bewegungen nachzuweisen. Und wenn es die nicht gegeben hat, sind diese Bewegungen fast immer gescheitert.
Also ja, natürlich wird das mit Sicherheit auch ein nachgewiesener Effekt sein. Ja. Ich glaube bloß nicht, dass der auf alle sozusagen unisono anwendbar ist.
Auf einmal redet die CDU davon, ja, dass ja Fridays for Future, die hätten ja, da hätte man ja noch und so weiter. Aber jetzt mit denen redet man nicht, mit den Klimaklebern. Als hätte man mit Fridays for Future geredet.
Ja,
jetzt redet man aber auf einmal mit Fridays for Future. Deshalb, was war denn mit IAA und Sinn Fein? Sinn Fein war der parlamentarische Arm der IAA. Die IAA war ganz klar eine Schweinorganisation. Ja? Die haben kleine Kinder umgebracht, unter anderem. Muss man sagen. Keinerlei Sympathie für sie. Ich bin sowieso kein großer Sympathisant von Nationalismus, aber dass Nordirland ein besetztes Land ist, das muss man nach wie vor feststellen. Nordirland ist ein von England besetztes Land. Und nur weil die da jede Menge Engländer angesiedelt haben, die dann für einige Zeit eine protestantische Mehrheit garantiert haben, die übrigens gerade wieder am Kippen ist, das macht die Sache nicht in Ordnung. Und insofern war auch das wieder. Du hast einen legalen Arm, einen illegalen Arm. Das ist ein Kennzeichen fast jeder irgendwie erfolgreichen Bewegung. Und deshalb, ja, man kann die Methoden der Klimakleber und der, was weiß ich nicht, die irgendwelche Bilder, die ja durch Glasscheiben geschützt sind, werden dann mit Kartoffelbrei beworfen. Das kann man alles kritisieren und das muss man auch kritisieren, darüber muss man sich unterhalten. Aber das ist genau das Ziel. Das ist genau das Ziel dieser Organisation. Die wollen das Thema aufs Tapet bringen, machen das auf eine Art und Weise, dass alle sagen, die Methoden, die können wir nicht gutheißen. Und dann wird gesagt, ja, es gibt aber auch noch eine Gruppierung, die macht das mit anderen Methoden. Und die werden dadurch gestärkt. Und das ist tatsächlich, ich kann dir, können wir gerne eine Sendung drüber machen. Ich kann dich da.
Ja, bitte. Also ich habe da großen Redebedarf, weil ich glaube nicht an diesen Stärkungseffekt. Also ich glaube, das heißt, ich glaube nicht an den Marx geben und den wird es auch geben. In all den von dir gerade erwähnten Beispielen ist der bestimmt irgendwo empirisch nachweisbar. Hier habe ich große Zweifel, dass sozusagen die teilweise asozialen Aktionen der Klimakleber, die ja in die normale Bevölkerung reinbluten, dann mit ihren Aktionen im wahrsten Sinne des Wortes, dass die einen Stärkungseffekt für Fridays for Future haben, dass irgendjemand, der morgens nicht zur Arbeit kommt oder nicht pünktlich zur Arbeit kommt, weil sich da so ein paar Hansel auf der Straße festgeklebt haben, dass der 2 Wochen später sagt, naja gut, aber mit Fridays for Future kann ich mich schon eher identifizieren.
Aber
das weiß ich nicht.
Aber weißt du, was das Problem ist? Das wird sich nie nachweisen lassen in dem einen konkreten Beispiel. Und das lässt sich nie an einem konkreten Beispiel nachweisen. Du kannst nur gucken, welche großen Bewegungen hat es gegeben in der Weltgeschichte. Welche davon war flankiert durch einen illegalen Arm mit einem legalen Arm und welche davon waren erfolgreich? Und da siehst du ein ganz klares Muster. Ein ganz klares Muster. Und es gibt noch ein Muster. In dem Augenblick, wo du einen relativ geringen Prozentsatz, 3-4% der Bevölkerung, auf die Straße bringen kannst, in dem Augenblick gewinnst du. Egal gegen wen. Auch selbst wenn das eine bewaffnete Unterdrückung ist. Also wir reden jetzt nicht von, in dem Augenblick gewinnst du so einen Kampf ums Klima. Das ist eher ein physikalisches Problem und ein zeitliches, als tatsächlich der Kampf um die Klimaneutralität wird gewonnen werden. Die Frage ist, ob wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen oder wenigstens das 2-Grad-Ziel. Aber wenn du dir auch sowas anguckst wie im Iran, wenn es denen mal gelingt, 3-4% der Leute auf die Straße zu bringen, dann kippt das Regime. Das ist überall so. Das lässt sich auch genauso statistisch belegen. Und das muss immer das Ziel sein. Du brauchst also gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung unbedingt auf der Straße. Du musst nur 3-4% so auf dich einschwören, dass die bereit sind, auf die Straße zu gehen, egal gegen welche Gefahr. Und dann durch entsprechende Effekte, dann hast du auch den Rückhalt in der Bevölkerung, um das ganze Ding zu kippen immer.
Ich fand ja Fridays for Future immer super sympathisch.
Bei Fridays for Future war natürlich stark, da waren ja teilweise 1-2 Millionen auf der Straße.
Ja, na ja, klar.
Und das sind ja schon, 2 Millionen sind 3%, 3,5% der Deutschen oder der Bevölkerung in Deutschland, so muss man es ja formulieren. Die werden das gewinnen. Es ist keine Frage mehr, ob wir Klimaneutralität erreichen. Wir müssen das erreichen und wir werden es erreichen und wir werden es viel mehr dadurch erreichen, durch einen anderen Effekt erreichen als die Gesetzgebung. Der andere Effekt ist nämlich, dass Kohle inzwischen super teuer ist. Und Öl und Gas. Und weißt du, was das Billigste überhaupt ist? Wind. Und danach kommt Sonne. Und danach kommt Wasserkraft. Alles grüne Energie. Wirklich grüne Energie. Ja? Und wir reden hier nicht von Wasserstoff. Wasserstoff ist keine Energieform. Wasserstoff ist ein Energieträger, ein Speicher. Das heißt, wenn wir Wasserstoff machen, und das ist aus mehreren Gründen problematisch, die ich kürzlich in einem sehr interessanten Video, wissenschaftlichen Video gesehen habe. Es gibt dann verschiedene Formen des Wasserstoffs, hängt von der Energieform ab, aus der Wasserstoff gemacht wird. Selbst wenn man ihn aus grünem Strom macht, ist es sehr aufwendig und braucht sehr viele andere Ressourcen noch und ist eigentlich keine gute Idee. Es wäre besser, wenn wir andere Energiespeicherformen fänden als ausgerechnet Wasserstoff. Aber Tatsache ist, wir kommen nicht drum herum, dass wir sagen, und das wird passieren durch Marktkräfte und deshalb wird das wahrscheinlich schneller passieren als 2045, dass das Ganze erfunden wird. Und es wird immer gesagt, ja, wir haben keine Speicherform. Doch, wir haben Speicherformen. Und Batterien sind eine sehr gute Speicherform. Wenn wir die deutsche Autoflotte, jetzt, ich glaube, 60 Millionen Pkw, wenn wir 3/4 davon durch E-Autos ersetzen und die alle mit Batterien aufladen, was glaubst du, wie lange die deutschen Haushalte damit mit Strom versorgt werden können? Alle deutschen Haushalte. 2 Tage. Nur durch aufgeladene Autobatterien. 2 Tage alle deutschen Haushalte mit Strom versorgt. Ja? Das ist ein ganz gewaltiger Speicher, allein das schon. Dazu musst du es natürlich so aufbauen, dass du so eine Batterie nicht nur laden kannst, sondern dass du von so einer Batterie auch ins Netz einspeisen kannst. Mhm. Das ist eine leicht andere Infrastruktur. Der politische Wille müsste da sein, das aufzubauen. Und dann müssen halt die entsprechenden lokalen Gerätschaften müssen ausgetauscht werden. Aber keine große Sache. Kann man machen. Nicht wirklich teuer. Kann man sagen, alles klar, wer das jetzt noch aufs Dach sich setzt und wer so eine Ladestation zu Hause hat, das muss von vornherein in beide Richtungen gehen. Wäre möglich. Es entstehen gerade große Batteriefarmen. Und wie gesagt, das ist ja, dazu brauchst du momentan noch Kobalt und Nickel und so weiter. Aber erstens, 2/3 davon werden inzwischen in Australien geschürft unter menschenrechtlich deutlich besseren und auch arbeitsrechtlich deutlich besseren Bedingungen. Zweitens arbeiten sie gerade an Siliziumbatterien und anderen sehr einfachen Batterien, die sehr einfach zu bestücken werden. Und drittens, wenn eine Batterie dann nicht mehr tut, das passiert durch Oxidationsprozesse innerhalb der Batterie, nicht dadurch, dass Kobalt verbraucht wird oder was weiß ich nicht. Das sind Oxidationsprozesse innerhalb der Batterie. Du kannst das dann wieder reduzieren und dann kannst du 99,99% des Kobalts und des Nickels und was da drin ist, kannst du dann wieder verwenden. Du musst also irgendwann mal, bist du dabei und hast dann so viele Batterien in der Welt rumstehen, dass du sagst, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Kobalt und Nickel.
Kommen wir nochmal zu Lützerath eben, Wolfgang.
Ja, genau.
Weil wir reden schon fast wieder eine Stunde und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, auch hier werden wir mit einer Episode nicht wirklich weit kommen. Wir werden das nochmal aufgreifen, das Thema. Aber du sagst ja, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben sich in Lützerath nicht falsch verhalten. Beziehungsweise, ob sie sich falsch verhalten haben, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das grundsätzlich erstmal, die Besetzung dieses Dorfes war grundrechtlich gerechtfertigt.
Absolut. Und da erwarte ich übrigens auch, also wenn da dann tatsächlich Schadensersatzforderungen gegen den einzelnen Besetzer kommt, da erwarte ich dann, dass das bis vor das Bundesverfassungsgericht geht und da abgeschmettert wird. Oder sogar schon im Bundesgerichtshof, weil der Bundesgerichtshof sagt, nee, das ist absolut, das ist notwendig und das ist wichtig und das wäre auch eigentlich ein Bruch existierender Rechtsprechung, wenn dem dann erstinstanzlich, zweitinstanzlich kann ich das noch sehen, dass irgendwelche eher konservativ denkenden Richter da sagen, nee, RWE hat da ein Anrecht auf Schadensersatz. Ich denke, wenn du keine Gewalttat begangen hast, wenn du nicht mit Knüppel und Polizist losgegangen bist oder wie auch immer, in dem Augenblick bist du wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Wenn du den langen Atem hast, ich gehe davon aus, dass da entsprechende finanzielle Rückhalte da sind, die sind ja inzwischen alle organisiert und gehen solche Prozesse dann an.
Genau. Ich mache mir halt immer so ein bisschen Sorgen um die Macht der Bilder, wie mein Freund Markus Lanz das immer zu sagen pflegt. Ja. Die Macht der Bilder ist ja durchaus eine vorhandene. Und wenn man sich die Bilder anguckt, die in Lützerath produziert wurden, dann sehe ich von meinem geistigen Auge Polizeihorden, die auf Aktivisten einprügeln. Ich sehe Aktivisten, die im Schlamm stecken gebliebene Polizisten umschubsen. Ich sehe Aktivisten, die ihre Kinder irgendwie mit dorthin schleppen, die sich in Baumhäusern verschanzen, die sich in Tunneln verschanzen. Und irgendwie fand ich die ganze Bildsprache, ohne dabei gewesen zu sein und mir einen wirklich fundierten Eindruck gemacht haben zu können, fand ich die Bildsprache, die alleine durch die Medien irgendwie kolportiert wurde, unglücklich. Um es mal dezent auszudrücken,
was
von beiden Seiten.
Was war unglücklich für dich?
Naja, also dass es mir am Ende dann wieder weniger um das eigentliche Thema ging, dort in den ganzen Medienberichten, die ich zumindest gelesen habe und habe das durchaus interessiert verfolgt, sondern halt vielmehr wieder um die Eskalation der Gewalt dort, ne? Um ein ewiges Gegeneinander, um Polizisten, die Greta Thunberg irgendwie davontragen, um Aktivisten, die sich einkesseln lassen, um Polizisten, die den Schlagstock vielleicht etwas zu freudig irgendwie benutzen. Also ich fand das einfach ein einziges, es hat mich auch ein Stück weit beschämt, diese Bilder.
Was ich interessant finde, ist, wie dumm die Polizei vorgeht. Nach wie vor und immer wieder. Weil was da erreicht wird, ist, da hast du schon recht, die Macht der Bilder. Also erstmal ganz wichtig für die demnächst kommenden juristischen Prozesse hat das Richter urteilen nicht nach den Macht der Bildern. Ja, da wird genau festgestellt, was es da eigentlich im Einzelnen passiert. Und da hat das.
Aber die werden ja, sie werden sich ja auch als Beweismaterial auf eben genau diese
Bilder berufen. Ja, der emotionale Content dieser Bilder, der hat, denke ich, relativ wenig Einfluss auf die Urteilsfindung. Ja, und dann gibt es die politische Diskussion drumherum. Und durch diese Gewalt, die da ja entstanden ist, auf der einen Seite, weil etwas völlig Unvernünftiges und wie ich hoffe, dass ich das zumindest als möglich dargestellt habe, möglicherweise Illegales, das von staatlicher Seite durch das illegale Handeln eines privaten Konzerns, der eng verdrahtet ist mit den Gemeinden und dem Land Nordrhein-Westfalen. Das ist ja, RWE ist ja nicht wirklich so ein privatwirtschaftliches Monster wie, was weiß ich nicht, Microsoft, ja, sondern ich glaube 24% der Anteile werden von Gemeinden in NRW gehalten, von über 150 oder 200 Gemeinden in NRW. Das ist so ein halb öffentliches Ding irgendwie, was auch viele der großen Probleme von RWE verursacht hat. So ein solches Konglomerat, und es ist ein Konglomerat aus mehreren großen Energiefirmen, das zu RWE verschmolzen ist und das immer auch wieder hart an der Grenze das Amt, das zu große Zusammenschlüsse in der Wirtschaft kontrolliert.
Ich würde dir gerne helfen, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht.
Bundeskartellamt, das immer wieder unter Beobachtung des Bundeskartellamts war. Genau. Also so ein Monster geht dann dahin und sagt, nee, wir zerstören ja weiter die Landschaft, wir verpesten weiter die Umwelt, wir belasten das Klima für die zukünftigen Generationen und sorgen dafür, dass die Welt unbewohnbar wird. Das machen die. Sehr stark vereinfacht. Dann gehen die Leute hin, die das Recht, das Grundrecht auf ihrer Seite haben, ja, die einen grundgesetzlichen Schutz des Klimas auf ihrer Seite haben, der laut Bundesverfassungsgericht immer wichtiger wird, immer größeren, mit jeder Schaufelradrehung wichtiger wird, ja. Und die sagen, nee, hier wird nicht mehr weitergemacht. Und dann kommt der Staat hin und sagt, doch, hier wird weitergemacht und knüppelt die nicht nur nieder, ja. Und dann entstehen diese hässlichen Bilder im Schlamm. Das sieht aus wie im Krieg. Ja? Erster Weltkrieg, Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg. Dass da nicht noch irgendwo Stacheldrahtfahrer waren und so weiter. War nicht alles. Die Leute stehen knietief im Schlamm, können sich kaum bewegen. Ist absolut lächerlich. Warum gehen die überhaupt rein? Ja? Die bleiben da stecken. Warum gehen die überhaupt rein? Warum sagen die nicht, bei dem Wetter hat das überhaupt keinen Sinn? Wir kriegen die da nicht weg. Der Schlamm ist viel zu tief. Wir kriegen die da nicht weg. Ja, haben die beste Ausrede der Welt, gehen trotzdem rein. Wofür machen die sich lächerlich? Die Politik ist jetzt wieder unter Druck geraten. Ja?
Naja.
Glaubst du, dass die Grünen noch einmal so einen Kompromiss machen werden, wie jetzt mit Lützerath? So schnell nicht.
Ich glaube, die Grünen haben in ihrer Geschichte schon einige faule Kompromisse. Also, dass die da jetzt nicht gerade müde sind, faule Kompromisse einzugehen, haben die ja schon öfter unter Beweis
gestellt. Ja, aber es waren dann immer viele Jahre dazwischen, bis mal wieder ein.
Das ist richtig, ne?
Deshalb, ich denke, da ist jetzt ein politischer Handlungsdruck entstanden durch Lützerath, der ganz schwer zu negieren ist und der und die Bundesregierung einfach Schach setzt und auch die Landesregierung in NRW. Ja, wenn du nicht als RWE-Büttel dastehen willst, dann musst du demnächst da aber was tun. Ja, und dumm von der Polizei beziehungsweise für die Klimabewegung war das Ganze wahrscheinlich eher ein Erfolg. Die wussten, dass am Ende geräumt wird. Die wussten, dass Lützerath fallen wird. Das war die Vorstellung, dass Lützerath stehen bleibt, die war absurd. Ja, das war politisch beschlossen. Aber ich meine, dann kommt Greta Thunberg an und lässt sich da vortragen und setzt das Ganze noch weltweit ab mit How do you rate my Andrew Tate Cosplay? Ja, der eine Typ, der sie da angebaggert hat, der dann verhaftet wurde, ne, setzt also noch einen lustigen Tweet dazu ab und die Welt lacht, mehrere hunderttausend Menschen lachen und fragen sich, was ist das gerade? Ah, in Deutschland wird Braunkohle abgebaut. Das hätte man ganz gerne nicht so öffentlich in der Welt gehabt. Und das sind alles Sachen, die dazu beitragen. Und das ist das politische Spiel, das da gespielt wird und die Polizei hat voll mitgespielt. Und dann noch sich die Blöße zu geben, sich die Fahrzeuge von RWE anzumieten. Das ist dann das Tüpfelchen auf dem i, wo eigentlich Köpfe rollen müssten. Wenn, sagen wir es mal so, wenn das die politische Kultur in diesem Lande in Ordnung wäre, dann wäre Reul, der Innenminister von NRW, hätte er zurücktreten müssen. Und ich denke mal, noch in den 60er, 70er Jahren wäre er auch sofort zurückgetreten. Das wäre gar nicht gegangen. In meiner Jugend noch waren die Gründe, um als Politiker rückzutreten, da lachen die Leute drüber. Das kommt oft nicht mal mehr in der Zeitung. Ja, das ist, du findest es nicht mehr. Nirgendwo auch das jetzt. Du findest es nicht mehr. Willy Brandt ist zurückgetreten, weil die DDR einen Spion ins Kanzleramt eingeschleust hatte und der BND den nicht sofort identifiziert hatte und der dann da saß. Was konnte Willy Brandt dafür? Nichts. Der ist als Kanzler sofort zurückgetreten, als das bekannt war. Das sind eigentlich die Standards, die man einhalten muss. Das ist eine gesunde politische Kultur.
Ja, aber die ist verschütt gegangen.
Also die ist weg.
Im Laufe, die ist nicht mehr vorhanden.
Ja, genau.
Man hat ja auch gesehen, wie lange Frau Lamprecht gebraucht hat, um Konsequenzen zu ziehen.
Ja, wobei die ja eigentlich gar nichts gemacht hat, was tatsächlich irgendwie ein Rücktrittsgrund ist. Also mal abgesehen davon, dass sie möglicherweise nicht sehr kompetent ist, das kann ich ja nach der Zeit jetzt auch gar nicht, ich bin jetzt auch kein Verteidigungsspezialist, sie hat öffentlich sicher eine unglückliche Figur gemacht, aber wie sie fachlich war, keine Ahnung.
Na gut, das können wir natürlich beide
nicht beurteilen. Und ich wüsste jetzt nichts, ich meine, ja, das Video sah natürlich scheiße aus, aber ich meine, wir alle sehen mal scheiße aus in dem Video und sie hätte es besser nicht veröffentlicht, aber ein Rücktrittsgrund, wenn ein Andi Scheuer nicht zurückgetreten ist, dann gibt es in der ganzen Welt keinen Rücktrittsgrund mehr, es sei denn, du bringst öffentlich jemanden um. Und selbst dann nicht. Ich meine, Trump hat ja selbst gesagt, nö, ich kann öffentlich einen erschießen, verliere ich immer noch keinen. Ja, ist so. Andi Scheuer ist nicht zurückgetreten. Niemand aus der CDU und CSU darf jemals mehr den Rücktritt von irgendjemandem fordern. Bevor die CDU und CSU dann nicht im eigenen Stall mal richtig aufräumt und etwa zwei Drittel, so Pi mal Daumen, ihre Amtsträger zum Rücktritt zwingt und sagt, wir haben hier eine ganz neue Kultur, das sind die neuen Maßnahmen, darf die niemanden mehr zum Rücktritt fordern. Ja? Und natürlich wird der Reul nicht gehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Das glaube ich auch nicht, dass der geht.
Fordert ja auch niemand.
Nee, habe ich auch nicht gelesen. Ja. Ne?
Und das ist einer der Gründe auch, warum wir unsere Kultur so ist. Die Leute treten nicht mehr zurück, wenn es eigentlich zwingend geboten wäre. Und das ist schade. Das ist schade. Dadurch entsteht so viel weniger Druck auf die Politiker, sich anständig zu verhalten. Und sie können eigentlich alles machen. Ja, gut. Nee, Lützerath ist in mehrfacher Hinsicht für mich ein Fanal gewesen. Fanal für das Ende einer, und es ist das Ende. Der letzte große Akt des Widerstandes einer völlig veralteten, schädlichen, widerwärtigen Energiepolitik. Weitere Sachen werden sie nicht groß durchsetzen können. Die Industrie will den Kampf nicht mehr. Die weiß auch längst, dass das viel zu teuer ist. Die werden auch nicht bis 2030 Kohle, auch im Osten nicht, bis 2030, glaube ich nicht. Nicht im nennenswerten Maße, weil das ist viel zu teuer. Wir werden sehr zubauen müssen an Wind- und Solarenergie. Es gab dann ja jetzt auch ein Update, also dieses geforderte Änderungen des Gesetzes ist dann ja eben passiert, schon 2021 im Mai. Das ging dann relativ zügig. Auch da ist nicht alles umgesetzt worden, von dem wir gewollt hätten, dass es umgesetzt worden ist. Jetzt hat es aber eben durch den Krieg in der Ukraine auch nochmal einen Schub gegeben, auch nochmal Rückenwind für erneuerbare Energieträger, den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Wir werden sehr bald an den Punkt kommen, dass wir dann parallel dazu unsere Batterieinfrastruktur ausbauen müssen. Das wird kommen, da wird es große Batterieparks geben, die entstehen teilweise schon. Ich glaube, dass der Marktdruck das am Ende entscheiden wird. Und das, aber Lützerath ist so, das ist wirklich so wir setzen jetzt doch mal auf Dinosaurier. Mhm. Weil die werden das Rennen machen. Vergiss die Säugetiere, wir setzen auf die Dinosaurier.
Zwei Dinosaurier verabschieden sich aus diesem Podcast. Ja. Das war eine große Freude. Ich weiß nicht, welcher Saurier wärst du, wenn du einer wärst, Wolfgang? Ein Tyrannosaurus?
Nein, ich glaube, es gab diesen einen, der sah so ein bisschen aus wie eine Schildkröte mit einer fetten Keule hinten dran. Ja. Wie hieß der noch?
Ich weiß nicht.
Weiß ich auch nicht. Also als Kind wusste ich das mal. Also das war so hat unglaublichen Körperpanzer und hinten Schwanz mit einer gigantischen Keule dran. Und das wäre so mein Ding. Dann kommt der Tyrannosaurus, versucht durch meinen Panzer zu beißen, gelingt ihm natürlich nicht. Und dann komme ich mit meinem Schweif, mit meinem keulenbewehrten Schweif und hau dem den Schädel ein. Ich glaube, das wäre so ich. Oder ein Triceratops. Triceratops ist auch cool. Ja.
Jetzt hast du mir natürlich durch den Anhang mit dem Triceratops jegliche Schwanzwitz wie soll ich sagen,
das wollte ich zerstört.
Das habe ich gemerkt.
Ja. Und ich habe ja auch Schweif gesagt und nicht Schwanz.
Ja, finde ich gut. Es hat großen Spaß gemacht, Wolfgang.
Wer wärst du denn? Was wärst du für ein Saurier?
Irgendwas Anmutiges, aber trotzdem Brachiales. Also etwas mit etwas weniger. Ich finde.
Fleischfresser oder Pflanzenfresser?
Ja, schon eher Fleisch, denke ich. Schon eher Fleisch.
Ich meine, wenn es nicht ganz so groß geht, da gab es einen Moment, ich... Ja!
Wolfgang!
Das schneiden wir aber raus.
Das hat man aber bis nach Castrop-Rauxel gehört.
Ich auch. Das hat geklippt, das sehe ich ja
gerade. Das hat bis nach Lützerath hat das gescheppert.
Das hat richtig geklippt. Das hab ich gesehen. Dann wäre das so Velociraptor.
Ja, wobei die ja, die Sender sollen ja sehr intelligent sein, ne? Das passt dann ja wiederum.
Die waren sehr intelligent, haben im Rudel gejagt, machen wir ja auch, wir beide. Und genau. Waren aber nicht so groß, waren nicht so brachial.
Passt auch. Ne? Ja. Also ich bin ja ein kleiner Mann, ein Schrumpfgermane, ja. Mit gerade mal 66 oder 67, das ist schon wirklich klein. Aber ich habe nichts, womit ich das in irgendeiner Art und Weise kompensieren müsste. Also das... So eigentlich, also ich habe meine kleine Statur, die ja durchaus gedrungen ist, habe ich akzeptiert und bin damit eigentlich happy und gut.
Und so muss das ja auch sein. Also ein kleiner gedrungener Velociraptor und ein Triceratops.
Alles klar. Hast du schon eine Idee, über was wir das beim nächsten Mal sprechen, Wolfgang?
Ja, wir können natürlich beispielsweise über Vor- und Nachteil der Kernkraft reden.
Das ist so trocken.
Ja, oder wir nehmen eben irgendwelche Dinge, die...
Ich habe noch ein richtiges Aufregerthema, das ich eigentlich, weil es einfach auch so noch ein bisschen aktuell ist, ja? Gerne reden würde, es ist die Silvesternacht. Na, da brennt es mir auch ein bisschen unter den Nägeln, da gibt es das ein oder andere, was ich besprechen wollen würde, den ein oder anderen medialen Auftritt eines nicht ganz unpopulären Politikers, den ich gerne auch mal sozusagen mit dir besprechen wollen würde, inwiefern Friedrich Merz vielleicht mit seinem Ausdruck der kleinen Paschas sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat oder vielleicht möglicherweise recht hat. Das darf man durchaus besprechen.
Also da,
warte, deine Einschätzung behältst du bitte jetzt erstmal für dich.
Genau, ich möchte an der Stelle nur die Sensation ankündigen, dass ich da an der Stelle wahrscheinlich dann mal mit einer FDP-Politikerin argumentieren werde.
Mit Frau Agnes Zimmermann-Strack,
heißt sie so? Strack-Zimmermann, ja.
Genau. Strack-Zimmermann, genau. Ja. Die hat ja sensationell,
gestern, glaube ich, ja.
Oder gestern in den Tagesthemen nochmal den Kanzler düpiert. Also es war wirklich großes Kino, muss man sagen.
Ja.
Also ganz, 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 ganz großes Kino. Ich mag die Frau. Nee, also das würde ich gerne in der nächsten Folge besprechen.
Ja, lass das tun.
Genau. Zwei bedanke ich mich für euch da draußen, die ihr uns nach zwei Monaten Pause die Treue gehalten habt. Ne? Im November haben wir das letzte Mal gepodcastet und da hatten wir dann schon wieder drei Monate Pause, bevor es davor weiter das letzte Mal gepodcastet wurde. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir geloben Besserung. Ich habe es allerdings jetzt mir hinter die Ohren geschrieben, nicht den Mund zu voll zu nehmen und schon irgendwas anzukündigen, was dann vielleicht niemals das Licht der Welt erblicken wird. Insofern bleibt es jetzt erstmal dabei, dass wir uns Freitag wiederhören und dann podcasten und dass wir diese Folge dann genauso veröffentlichen werden wie diese auch. Ich muss wieder reinkommen. Der Gesprächsfluss ist noch nicht ganz so optimal wie sonst. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit,
für deine Thesen. Ich bedanke mich und das nächste Mal bist du mehr dran, weil es dann ja mehr deine steile These, ne? dass sie leider auch mit.
Ja, genau, die steile These muss ich tatsächlich noch, muss ich noch herausarbeiten, aber es gibt viel Gesprächsbedarf zu dieser Silvesternacht,
die ja
doch
machen wir gerne
ein wenig
Spuren hinterlassen.
Okay. Hat. So, einen schönen Abend euch da draußen. Bis bald.
Tschüss. Bis dann. Ciao.